Als nächste Referentin haben wir Hedwig Krämer von der Revolutionären Front München. Hedwig war lange Zeit Werdesekretärin und ist seit 26 Jahren aktiv gegen rechts in Verdi München. Ist richtig so? Und Jürgen und verschiedene andere und ich auch, wir müssen es wohl übertrieben haben, denn Hedwig sagt zu uns, hat zu mir gesagt, ich soll sagen, Hedwig redet übers Handeln. Finde ich gut. So.
Gut. Ja, dann erstmal, oh, es ist laut. Vielen Dank für die Einladung hierher. Ich bin ja das erste Mal hier, bin aber, das will ich vorneweg sagen, in sehr guter Zusammenarbeit mit der Gretel und der Elfi. Und insofern habe ich selbstverständlich diese Einladung gerne, wirklich gerne angenommen, weil das, was ich jetzt berichten werde, ist auch in vielen Teilen eine gemeinsame Arbeit mit diesen beiden Genossinnen. Die diesjährige Hauptfeindkonferenz steht ja bekanntlich unter dem Motto des Kapitals letzter Retter, Faschismus, sein letzter Ausweg, Krieg. Mein Beitrag dazu steht unter dem Untermotto des Kapitals Totengräber, das Kapital, das Proletariat, sorry, ist schon der erste Versprecher, gell? Des Kapitals Totengräber, das Proletariat im Widerstand gegen das Kapital, gegen Faschismus und Krieg, erwächst unser Sieg. Und da dies nicht ohne Organisation geschieht, sind wir hier jetzt schon direkt bei den Gewerkschaften. Der entscheidenden, urwüchsigen Massenorganisation des Proletariats und der Werktätigen. Man redet jetzt gerne darüber, auf was für einem absteigenden Ast die Gewerkschaften hier in unserem Land sind. Es ist schon sinnvoll, sich da ein paar Zahlen nochmal zu vergegenwärtigen. Richtig ist, seit der Einverleibung der DDR, wo der DGB auf 11,8 Millionen, ja genau, auf 11,8 Millionen Mitglieder angewachsen ist, seitdem ist er jetzt auf 5,7 Millionen Mitglieder gesunken. Das ist mehr als eine Halbierung. Das ist schon eine sehr eindeutige Sprache. Schaut man aber auf die großen Metallbetriebe, und dort hat bekanntlich der Totengräber seine Hand am direktesten am Hals des Monopolkapitals, dann sieht die Lage schon deutlich anders aus. Die IG Metall hat 2,2 Millionen Mitglieder und ist dort auch relativ konstant, eher sogar auf einem leicht aufsteigenden Ast. Schaut man sich zum Beispiel VW an, dann stellt man fest, dass dort 95% der Beschäftigten in der IG Metall sind und in den anderen Automobilgroßbetrieben schaut es nicht viel anders aus. Ich habe jetzt bezüglich Chemie keine Zahlen. Ich kenne es nur von Genossen von uns, die in Köln arbeiten, die sagen, auch dort sei es so, dass ein sehr hoher Organisationsgrad ist. Wir können also jetzt erst einmal feststellen für uns, ja, auch hier und heute sind die Gewerkschaften die größte Massenorganisation des Totengräber des Kapitalismus. Freilich wissen wir jetzt, dass die deutschen Gewerkschaften sich in den Händen der Sozialdemokratie und der Arbeiteraristokratie befinden und die sich explizit nicht die Gewerkschaften als Totengräber des Kapitalismus begreifen, ganz im Gegenteil, sich selbst und öffentlich loben, Retter des Kapitalismus zu sein. Und nehmen damit genau die Haltung ein, die der rechte Flügel der Gewerkschaften schon lange vor 1914 eingenommen hat, formuliert vom Karl Legien, der der Vorsitzende der Generalkommission der Gewerkschaften war. Und ich zitiere das, nicht die Aufhebung des Lohnsystems, sondern in einer immanenten Reform des Kapitalismus ist die entscheidende Möglichkeit zur endgültigen Hebung der Lage der Arbeiterklasse. Für das Kapital sind solche Gewerkschaften natürlich von geradezu unschätzbarem Wert. Und wie wir alle wissen, sie lassen sich es auch was kosten, dass sie sich eine solche Arbeiteraristokratie in den Betrieben und in den Gewerkschaften halten. Aber kein Bestechungsgeld der Welt kann den Grundwiderspruch der Sozialdemokratie, und das ist auch der Grundwiderspruch der heutigen Gewerkschaftsführung, irgendwie aufheben. Und da zitiere ich jetzt sehr gerne den Genossen Thälmann. Einerseits darf sie, also die Sozialdemokratie, um die Politik der Bourgeoisie zu unterstützen, ihren Einfluss auf die Massen nicht verlieren. Und andererseits, um den Einfluss auf die Massen nicht zu verlieren, darf sie nicht offen unter der Flagge der Bourgeoisie auftreten. Jetzt ist aber die Unterstützung des Kriegs des Kapitals eine Tatsache, die den Arbeitern nur Tod, Elend, Hunger und Verderben bringt und damit diesen Widerspruch auf die Spitze treibt. Wir wiederum kämpfen auf dem Boden einer anderen Tatsache. Und die ist unumstößlich. Die arbeitenden Menschen haben kein Interesse am Krieg. Sie haben kein Interesse daran, ihren Kopf für fremde Interessen hinzuhalten, ihre Kinder für den Krieg zu geben und dafür Not und Elend zu bekommen. Die arbeitenden Menschen, die Totengräber des Kapitalismus sind es, die den Krieg und auch der Kriegsvorbereitung und auch der Kriegshetze ein Ende bereiten können. Und zwar sofort. Jetzt gehe ich sehr gerne auf ein Zitat des Genossen Stalin. Wobei ich sagen möchte, ich war selber überrascht beim Lesen von Texten von Stalin über die deutsche Arbeiterbewegung, wie sehr ich das Gefühl hatte, dass er den, ich sag's mal, typisch deutschen Arbeiter, deine Seele und wie er denkt, versteht. Da ist ein wunderschönes Zitat, das aber ein bisschen lange ist, habe ich jetzt hier nicht mit dabei, da wo er das schildert, wie praktisch wie ein Arbeiter sagt, ihr greift meine Festung an, meine Gewerkschaft, ihr greift sie an. Ja, ich weiß, sie hat Fehler, sie hat Mängel, aber ich komme ohne sie nicht aus. Ja, und ob ihr was Besseres hinkriegt, ich weiß es nicht. Ihr sagt es, dann beweist es einmal. Ja, so, aber erst einmal will ich nicht, dass meine Burg angegriffen wird. Und er schreibt hier, worin liegt die Stärke der Sozialdemokratie im Westen? Darin, dass sie sich auf die Gewerkschaften stützt. Worin liegt die Schwäche unserer kommunistischen Parteien im Westen? Darin, dass sie noch keine enge Verbindung mit den Gewerkschaften hergestellt haben und dass gewisse Elemente dieser kommunistischen Parteien gar keine enge Verbindung mit den Gewerkschaften herstellen wollen. Das ist von 1925, ob das für heute zutrifft noch. Wir werden jetzt auf jeden Fall in die Geschichte der Gewerkschaften blicken. Wir werden uns beide Seiten anschauen. Die Seite der Führung der Sozialdemokratie, der Arbeiteraristokratie, wie hat sie gehandelt? Und wie hat die andere Seite gehandelt? Wir. Ich mache das erlaube ich mir jetzt hier, anhand der Arbeitsmappe, die wir erstellt haben für die Ausstellung, die wir euch auch mitgebracht haben. Diese Ausstellung ist von 5 Arbeitsgruppen, zu jeder Tafel gab es eine Arbeitsgruppe von Gewerkschaftern gemeinsam erstellt worden für den 1. Mai 2024, also der letztes Jahr, aber der vorletzte 1. Mai, du hast recht, jetzt ist gestutzt, wo du das gesagt hast. Und mal so bloß so als kleines Ding, es konnte dann durchgesetzt werden, dass die am 1. Mai offiziell auf der DGB-Kundgebung steht und es konnte die Finanzierung von ihr durch die Gewerkschaften durchgesetzt werden. Und dass die Dokumentation herausgegeben wird von Verdi, nämlich von unserem Arbeitskreis. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Auf jeden Tisch kommen mal 4 Exemplare dorthin. Wer Lust hat, da mit reinzuschauen, kann das tun. Wenn er sie behalten will, legt er bitte 5 € da hinten rein, da wo schon die anderen bei der Ausstellung stehen. Wer sie aber nicht will, ist überhaupt kein Problem, dann soll er sie einfach auch neben die anderen wieder hinlegen. Das soll jetzt keinerlei Kaufzwang oder irgendwie sowas sein, da damit. Ja. Eins möchte ich aber schon sagen. Wenn wir das jetzt hier so durchgehen, möchte ich euch eine Idee in den Kopf setzen als eine Handlung, die ihr tun könnt. Ich gehe mal davon aus, die meisten von euch sind schon in der Gewerkschaft. Verdi, IG Metall, sehe ich, GEW, sehe ich. Ja. Geht doch mal hin zu eurer Gewerkschaft und sagt, ich habe da eine tolle Arbeitsmappe zu der Frage Gewerkschaften und Krieg gesehen. Stellt die doch mal für euch. Das ist so eine ganz kleine Sache, die wirklich jeder machen kann. Und damit das, was hier an Arbeit geleistet worden ist, auch weiter fruchtbar wird für eure Arbeit. Wir beginnen jetzt mit, da muss ich drauf drücken, oder hier? Nee, jetzt habe ich, ach, das ist so, jetzt
Ja.
halt, ja. Sieht man das? Nee, warum ist das jetzt so hoch? Verstehst du das?
Nee.
Wie muss ich
Nee,
das machen?
ich glaube, das liegt in der Folie.
Hä?
Kann dann sein, dass hier die Aufmerksamkeit einweisen.
Okay, gut. Ist aber nicht so schlimm. Oben steht ein Platz an der Sonne. Habt ihr da? Da. Was ich jetzt nicht mache, ist hier das nochmal alles vortragen, was hier steht. Ist auch nicht so gedacht, dass ihr das jetzt hier lesen könnt. Es soll euch praktisch nur einen Eindruck geben, was in dieser Arbeitsmappe drin ist. Ich gehe jetzt auch nicht darauf ein, wie es zum Ersten Weltkrieg gekommen ist, sage nur, dass dazu von der Gretel das Referat in der Arbeitsmappe drin ist, weil in der Vorbereitung dieser Ausstellung haben wir das so gemacht, wir haben Arbeitstreffen gehabt von allen, ja, und dann wurden da Referate dazu gehalten von der jeweiligen Arbeitsgruppe, ja, und das zu dem Ersten Weltkrieg hat die Gretel gemacht und ist hier mit abgedruckt. Oh. Ich setze auch voraus, dass ihr alle wisst, dass die SPD und damit die einzige Arbeiterpartei, die überhaupt im Reichstag vertreten war, und zwar mit einer beachtlichen Anzahl von 110 Abgeordneten, die größte Fraktion dort überhaupt, dort entgegen aller vorherigen positiven Beschlüsse der Internationale für die Kriegskredite und damit für den Krieg gestimmt hat. Möchte an der Stelle sagen, solche positiven Beschlüsse gab es von Seiten der Gewerkschaften und der Gewerkschaften Internationale nicht. Ich habe zumindest keine gefunden, sondern habe nur diese Aussage gefunden. Ob es vielleicht irgendwo welche gibt, die andere auch nicht in ihrer Literatur mit drin haben, das kann ich jetzt nicht sagen. Ja? So. Und zwar mit dem Hinweis, dass der Kampf gegen den Krieg keine gewerkschaftliche Aufgabe sei. Den Hinweis kennen wir bis heute. Das heißt, jetzt bitteschön, Hedwig, halt mal einen Rand. Wir haben anderes zu tun und das ist nicht unsere Aufgabe. Oh. Ja, wo es dann um die Kriegsunterstützung ging, war es aber plötzlich schon die Aufgabe der Gewerkschaften. Und da ist dann am 2. August beschlossen worden, das finde ich schon zitierenswürdig, ist auch damit drauf, die Paragraph 15 und 16 des Statutes sind während des Krieges außer Kraft gesetzt. Gemaßregelten und Streikunterstützung ist also von heute ab nicht mehr auszuzahlen. Was heißt denn das? Das heißt, die Arbeiter, die Kollegen, die Monat für Monat einen Teil ihres Geldes einbezahlt haben in eine Kasse, in ihre Kriegskasse gegen das Kapital, sind hier mit einem Federstrich von ihren eigenen Führern enteignet worden. Es kommt dann im Übrigen nur schlimmer. Es ist dann das Geld tatsächlich für den Krieg direkt verwendet worden. Die Gewerkschaften haben es dann als ihre Aufgabe angesehen, zusätzlich zur Arbeitslosenunterstützung Geld zu zahlen, weil die natürlich zusammengekürzt worden ist, ist das Geld für den Krieg gebraucht worden, ja, Soldaten, Familien zu unterstützen, weil das Geld ist ja gebraucht worden, um an die Nächsten an die Front zu schicken, ja, und dafür das Geld auszugeben aus den Gewerkschaftskassen, ja, und bei der sechsten Tranche der Kriegskredite sogar nicht nur zuzustimmen, sondern direkt Geld rüberzuschieben, damit der Krieg weitergeführt werden kann. Die Art der Argumentation, die dann gemacht wurde, wie die noch das einhält, wie der Thälmann das beschrieben hat, dass man nicht offen unter der Flagge der Bourgeoisie läuft, ist ja in der Situation schon wirklich schwierig, ja? Aber läuft nach dem Schema, erstens, der Krieg ist eine Tatsache, unabhängig von uns. Deswegen können wir schweren Herzens unseren friedliebenden Prinzipien nicht folgen. Das liegt nicht an uns, das liegt an den anderen. Und zweitens, es gibt deswegen nur ein Ja zu dem Krieg. Er darf aber nicht zu Schaden des Volkes und der arbeitenden Menschen sein. Dafür treten wir mit voller Kraft ein. Oh, das Schema werden wir dann nachher nochmal im Jahre 2025 wieder haben. Wir haben damals, wo wir die Ausstellung gemacht haben, kein Zitat von den Gewerkschaften dazu gefunden und haben deswegen den Haase zitiert, der von der Reichstagsfraktion der Vorsitzende war. Ja? So, inzwischen habe ich eins gefunden und es ist so wert. Es ist so wert, es zur Kenntnis zu nehmen. Also, das war 2. August 1914. Die Vorständekonferenz der Gewerkschaften beschließt einen Aufruf an die Mitglieder der Gewerkschaften. Ich lese es ganz vor. Alle Bemühungen der organisierten Arbeiterschaft, den Frieden aufrechtzuerhalten, den mörderischen Krieg zu bannen, sind vergeblich gewesen. Also Punkt 1, der Krieg ist jetzt eine Tatsache, für die wir nichts können. Der Krieg mit seinen Verwüstungen des wirtschaftlichen Lebens, mit seinen unermesslichen Opfern an Gut und Blut ist über die Kulturnationen hineingebrochen. Unzählige werden als Opfer auf den Schlachtfeldern bleiben. Schwer wird die Arbeiterklasse diese Last zu tragen haben. Arbeitslosigkeit, Not und Entbehrung werden in nie gekanntem Umfange hereinbrechen. Die Gewerkschaften werden alle Mittel in den Dienst ihres Aufgabenkreises stellen. Wir erwarten aber auch in dieser schicksalsschweren Stunde, dass nicht diese wirtschaftliche Schwächung der Arbeiterklasse ausgenutzt wird, um die Löhne herabzudrücken und unwürdige Anforderungen an die Arbeiterschaft zu stellen. Die Konferenz beschließt, alle Lohnbewegungen und Streiks abzubrechen. In Reinkultur, wie auch die SPD-Fraktion argumentiert hat, in Reinkultur nach diesem Schema, wir hätten ja gerne, aber konnten nicht. Und jetzt werden wir aber dafür sorgen, dass die Arbeiter nicht unter dem Krieg leiden. Ich setze jetzt weiter als bekannt voraus, auf der Hauptfeindkonferenz, dass Karl Liebknecht bei der ersten Abstimmung am 4. August noch dafür gestimmt hat. Und dann am 2. Dezember als Einziger dagegen gestimmt hat. Es lohnt sich aber schon, auch einen ganz kurzen Blick darauf zu werfen, wie sich das entwickelt hat. Bei der internen Abstimmung am 4. August 1914 war nämlich 14 dagegen. Aber keiner hat den Mut gehabt, dann bei der Reichstagsabstimmung die Fraktionsdisziplin zu brechen und dagegen zu stimmen oder auch nur sich zu enthalten. Dem Liebknecht war sehr schnell klar, dass das falsch war, und hat dann wirklich einen intensiven Kampf darum geführt, weitere dafür zu gewinnen, dass sie dagegen stimmen. Am 2. Dezember 1914 haben dann 17 in der internen Abstimmung dagegen gestimmt. Aber nur einer war bereit, das dann im Reichstag selbst auch zu tun und ist dafür durchaus auch angegriffen worden, selbst von den eigenen Reihen, die gegen den Krieg waren, dass das jetzt hier ein Bruch der Fraktionsdisziplin wäre. Am 21. Dezember 1915 sind 45 dagegen von 110, also 19 Stimmen im Reichstag dagegen. Anschließend wird der Liebknecht aus der Fraktion der SPD ausgeschlossen. Einer nach dem anderen weiteren, der dagegen gestimmt hat, auch, und somit der Boden bereitet für die Gründung der USPD. Ha. Anders schaut es bei der Gewerkschaftsführung aus. Die war wirklich in Beton gegossen für den Krieg. Da hat sich überhaupt nichts in irgendeine Richtung gedreht innerhalb der Führung. Ja. Im Gegenteil, der Legien, der ja auch im Reichstag war, hat dann, der war der Vorreiter dafür, dass der Liebknecht ausgeschlossen wird, und haben das durchgehalten, hat sich überhaupt erst, also haben auch gegen jeden Streik, haben jeden, der da irgendwie auch nur in der Richtung irgendwas sagt, gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage, im Gegenteil. Ja. Erst in den Januarstreiks 1918, also nach der Oktoberrevolution, der sehr entscheidende Streiks, haben sie den Kurs zum Teil gewechselt, sind in einzelne Streikkomitees zumindest mit rein, haben dann die Verhandlungen mit der Regierung, das waren mächtige Streiks, ja, haben sich dann an die Spitze gestellt, mit der Regierung verhandelt, um dann zu dem Ergebnis gekommen, dass sie alle Streiks abgewürgt haben und die Streiks abgebrochen worden sind, was der jungen Arbeitermacht in Russland einen ganz, ganz schweren Zeitverlust gebracht hat, in den Verhandlungen, in den Friedensverhandlungen, in Brest-Litowsk und mit dazu geführt haben, dass sie so viele Gebiete verloren haben an den deutschen Imperialismus, beziehungsweise die dann nicht mehr zu der noch nicht gegründeten Sowjetunion dann gehört haben. Stattdessen hat die Gewerkschaftsführung das sogenannte Vaterländische Hilfsdienstgesetz beschlossen, wäre ein völlig eigener Vortrag, wo im Prinzip die Organisierung der Kriegswirtschaft, dass für den Arbeiter die freie Wahl des Arbeitsplatzes aufgehoben wird, er wird dorthin geschickt, wo es für die Kriegsproduktion jetzt gebraucht wird, ja, dort beschlossen wurde und die Gewerkschaften praktisch in Hilfsdienste dafür mit hineingenommen wurden. Und da die ersten Arbeiterausschüsse ab 50 Beschäftigten im Betrieb eingerichtet wurden, die aber nur zum Wohle des Unternehmens und des Krieges da verpflichtet waren zu handeln, wird aber von den Gewerkschaften bis heute als Beginn der Mitbestimmung gefeiert. Alles miteinander hat nichts geholfen, das Vaterländische Kriegsdienstgesetz nicht, die Streiks zu brechen nicht, der Weg zur Novemberrevolution war nicht mehr aufhaltbar. Ja? Dann haben sie das nächste Verbrechen begonnen und haben Verhandlungen, das muss man sich echt mal vorstellen. Die Gewerkschaftsführung hat direkt Verhandlungen mit dem Monopolkapital gemacht. Das ist das Stinnes-Legina-Abkommen. Ja? Hat direkt mit denen Verhandlungen gemacht, um die Revolution zu brechen, zu verhindern, ja? Mit minimalen Zugeständnissen, die wirklich nur einzig und allein den Zweck hatten, hier die Revolution zu brechen. Also man muss sich wirklich mal seine Gänze vorstellen, was das eigentlich an Verrat bedeutet hat. Aber an der Zuspitzung war nichts mehr zu ändern. Und die Revolution, also die Novemberrevolution hat zumindest den Weg freigemacht für die bürgerliche Republik, hat die Verankerung des 8-Stunden-Tages, was Sie sich jetzt zuschreiben. Was Sie jetzt dem Legien zuschreiben. Weil das in dem Stinnes-Legien-Abkommen mit drin stand. Da lachen ja die Hühner. Ja? Und an dieser Stelle endet auch diese Tafel und es geht dann direkt über in die Tafel zu 1933. Schauen wir, ob wir das gleiche Problem wieder haben. Nein, dann ist wirklich, hat sich da was verschoben. Ha. 1933. Wir haben ja vorher die Diskussion gehabt über die Frage soziale Hauptstütze. Ich sehe das hier jetzt schon auch so, dass an der Stelle aufgrund des Grundwiderspruchs der Sozialdemokratie man diese Stütze nicht mehr vertraut hat, also ihnen das zu riskant war und man auf die faschistischen Kräfte gebaut hat, ja, was dann rausgekommen ist an Unterdrückung, Krieg und Elend und sowas, war vielleicht selbst Ihnen an der Stelle nicht klar, aber da gilt dann der Satz von Brecht, wenn Sie sich dann hinterher beschwert haben über den Hitler, ja, wo der Peter sagt, dieser Unmensch von Metzger, wir bestellen ein Filet und er schlachtet ein ganzes Kalb, ja. So war es halt. Ja. Für mich gehört das zu den traurigsten und tragischsten Kapiteln der deutschen Arbeiterbewegung, weil irgendwie finde ich, es war eigentlich zum Greifen nah. Es waren viele in der KPD organisiert, es waren viele in der SPD organisiert. Sie haben eine breite Wählerschaft gehabt. Ja. So. Also wenn das gelungen wäre, dass die gemeinsam in den Generalstreik gehen, wie es die KPD ja vorgeschlagen hat, ja, hätte tatsächlich die Geschichte hier an dieser Stelle eine entscheidende Wende nehmen können. Wie wir alle wissen, war das nicht der Fall. Von Seiten der Gewerkschaften ist das, was geschehen ist, eigentlich kaum mehr zu beschreiben. Es gibt, ich habe hier das Buch hier gleichgeschaltet. Und ehrlich, alle miteinander hier, ich sage, ich lese dieses Buch. Das ist nur in Dokumenten wird dargestellt, wie die Gewerkschaftsführung, ADGB im Besonderen natürlich, ja, sich an die Hitler-Regierung verkauft hat. Wie die ständig, also selbst wo schon Gewerkschafter ermordet wurden, Gewerkschaftshäuser überfallen wurden, haben sie sie angeschrieben, es dürfte ihrer Aufmerksamkeit entgangen sein, dass da jetzt solche Überfälle auf unsere Häuser stattfinden. Und dann werden seitenlang aufgeführt, wo überall diese Überfälle waren. Ja, also dieser Kurs zu sagen, wir geben Ruhe, wir haben ausdrücklich alle aufgerufen, Ruhe zu geben, nicht zu streiken, abzuwarten. Der Hitler ist ordnungsgemäß drangekommen. Wir sind da verpflichtet, das mit zu dulden. Wir schauen, dass wir ein gutes Verhältnis zu der Hitler-Regierung bekommen. Wir werden es schaffen, dass wir auch von dieser Regierung anerkannt werden. Das war der Kurs. Der wirklich fast erschütterndste Beschluss ist dann am 15. April 1933, nachdem Hitler verkündet hat, dass jetzt der 1. Mai als Tag der nationalen Arbeit Feiertag ist. Ja, wer gesagt hat, ui, toll, wir haben was geschafft. Wir rufen jetzt zusammen mit der Regierung zum Tag der nationalen Arbeit auf. 1. Mai 1933. Offizieller Aufruf. Es gab ganz wenige Gewerkschaftsgliederungen, die das nicht mitgemacht haben, so, dem widersprochen haben. Oh, ihr wisst alle, am 2. Mai wurden dann die Gewerkschaften verboten. Das, was an Gewerkschaftshäusern noch nicht besetzt war, besetzt, enteignet die Gewerkschafter, verhaftet, viele ins KZ gebracht. Also das alles war am 2. Mai, war dieses Thema beendet. Ja. Es gibt ein Beispiel von einem Streik, wo wir bei der Arbeit dieser Dokumentation, wo ich den Eindruck gewonnen habe, das ist viel zu unbekannt. Das kennen wirklich ganz, ganz wenige. Nämlich, dass in einem kleinen baden-württembergischen Städtchen namens Mössingen tatsächlich gestreikt wurde. Ja? Und zwar durchaus alle Betriebe dort gestreikt haben. Es war im Prinzip, es klingt komisch, wenn man sagt, der Generalstreik in Bad Mössing, der Generalstreik in Mössingen, ja, und es sind, es ist ein kleines Städtchen, ja, so, aber den gab es, den haben wir mit in der Ausstellung drin. Ich habe jetzt entdeckt, es muss wohl einen Film darüber geben, lohnt sich wahrscheinlich, den sich mal irgendwie zu besorgen und anzuschauen, ob der was für die gewerkschaftliche Bildungsarbeit ist. So. Jetzt geht's weiter mit nach 1945 bis 1956, die Wiederaufrüstung. Da haben wir schon eine ganz eigene merkwürdige Situation, dass es tatsächlich so war, dass man sagen kann, die Führung war die Minderheit. Die Führung war mit ihrem Kurs, die Gewerkschaften zu trimmen auf letztendlich, ich sage mal, halt zumindest still zu halten gegenüber der Remilitarisierung. Ja? Waren sie eine Minderheit? Die Mehrheit war wirklich nach dem Krieg war klar, wir müssen unsere Einheit schaffen, wir müssen schauen, dass wir gemeinsam die Wurzeln von Faschismus und Krieg beseitigen. Da war also eine ganz klare Stimmung in der Richtung da und die Remilitarisierung hatte keinen Boden. Nur mit einem massiven Bombardement an Antikommunismus. Und massiven Verboten und Maßnahmen gegen diejenigen, die gegen die Remilitarisierung gekämpft haben, ja, war überhaupt die Wiedereinführung der Bundeswehr durchsetzbar. Also KPD-Verbot, FDJ-Verbot, VVN-Verbot, nur aufgrund internationaler Proteste wieder aufgehoben. Verbot der Volksbefragung, an der 9 Millionen teilgenommen haben. In der Broschüre ist ein umfangreiches Arbeitsmaterial dazu drin. Insbesondere sehr interessant finde ich die Abstimmungen, die in den Betrieben stattgefunden haben. Ja? Was für absolut eindeutige Ergebnisse gegen die Remilitarisierung. Also die meisten haben teilgenommen an der Abstimmung. Das, 90, 95% waren gegen die Remilitarisierung. Ja? So. Der Vorsitzende der Gewerkschaft, der Fette, musste 1952 gehen, weil er sich ehrlich gesagt sogar eher ein bisschen unbedacht für einen Wehrbeitrag ausgesprochen hat. Das hat gereicht dafür, dass er dann auf dem Bundeskongress abgesetzt wurde. Beim Bundeskongress 54 ist dann ein eindeutiger Beschluss gegen die Remilitarisierung gelaufen, aber von Seiten den Gewerkschaften nichts getan. Es wurde da nichts getan in diese Richtung. Ja, und damit war das dann auch durch. So, jetzt kommen wir zu 1999, Jugoslawienkrieg. Ich möchte sofort sagen, es ist vielleicht der Fehler in der Broschüre und in der Ausstellung, dass auf 1990 nicht eingegangen wird, also auf die Annexion der DDR nicht eingegangen wird. Ja? Wir sind sozusagen auch einfach von Krieg zu Krieg. Ja? So, und da die Annexion der DDR, wie wir alle wissen, friedlich, das Papa friedlich hat, ja, war das jetzt was da in dieser Ausstellung nicht drin ist. Ja? Finde ich jetzt nachträglich gesehen bedauerlich. Der Jugoslawienkrieg war natürlich schon einmal ein besonderer Wendepunkt, weil jetzt, sagen wir mal, das wirklich das erste Mal war, wo Deutschland richtig an einem Krieg beteiligt war. Ja? In dem Arbeitsmaterial ist ein Katzartikel drin, wo Beispiele von gewerkschaftlichen Protesten und betrieblichen Protesten drin ist. Wir wollen uns aber jetzt mal hier schon ehrlich machen, viel war das nicht. Da hat das, was an Propaganda gemacht worden ist, mit Auschwitz verhindern, ein zweites Auschwitz verhindern und Co., hat da schon seine Wirkung gehabt. Und der DGB hat in seinem Antikriegstagsaufruf genau das gemacht, dass er den NATO-Krieg gerechtfertigt hat. Ja? Es war aber noch kein Krieg, der damit verbunden war, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt 100 Milliarden ausgeben. Und sich dann natürlich jeder fragt, wenn sie dafür ausgegeben werden, für was dann nicht. Ja? Also es war noch kein Krieg, wo die Arbeiter sich fragen mussten, wie trifft mich das, mich materiell. Ja? So, das mag mit eine Erklärung sein dafür, dass es da so wenig gelungen ist, dort eine Opposition in den Gewerkschaften zu organisieren. Der nächste Umschlagspunkt ist der Ukraine-Krieg und da ändert sich die Sache schon ein wenig. Jetzt aktiv für Waffenlieferungen einzutreten, das war ja der Knackpunkt in der Auseinandersetzung, verbunden damit, dass man gesagt hat, ja, auch die Bundeswehr muss anständig ausgerüstet werden. Da fing das ja alles an mit dem, die haben keine Unterhosen mehr, und da muss jetzt endlich mal was getan werden. Ja? Und also auch das hat eine Entwicklung. Der erste war der DGB-Bundeskongress, der war im Mai 22, da waren noch gar nicht die Möglichkeiten mit Anträgen oder irgendwie sowas auf die Situation zu reagieren. Und der DGB-Bundesvorstand hat einen Initiativantrag auf dem Kongress selber eingebracht, so dass man überhaupt keinen Widerstand hätte vorher organisieren können. Ja, und hat dort noch eine sehr vorsichtige Formulierung zu den Waffenlieferungen drin, nämlich dass er gegen unbegrenzte Waffenlieferungen ist. Ich habe darüber in der Gewerkschaft viele Diskussionen gehabt. Dann sagt er, der DGB ist doch gegen Waffenlieferungen, der steht doch gegen unbegrenzte Waffenlieferungen. Dann habe ich gesagt, du, wenn jemand sagt, ich bin gegen Vergewaltigungen, dann ist er gegen Vergewaltigungen. Wenn jemand sagt, ich bin gegen brutale Vergewaltigungen, ja. Also ein Adjektiv mit dazugefügt kann aus einer Aussage das Gegenteil machen. Ja? Und so ist es hier auch, dass dieses gegen unkontrollierte Waffenlieferungen ist das Ja zur Waffenlieferung, sie dürfen nur nicht unkontrolliert sein. Ja? Aber in das musste das noch hineingewoben werden. Dann war 2023 der Verdi Bundeskongress. Dazu muss man jetzt auch wissen. Moment. Der Ukraine-Krieg 24. Februar 22. Wir reden vom Kongress im September 23. Der ganze Lauf der Vorbereitungen mit Konferenzen, Antragsschlüssen, Delegiertenwahlen, ja, war am 5. Mai zu Ende. 23. Auf dem Gewerkschaftsrat nach dem 5. Mai bringt der Wernicke Bundesvorstand diesen Leitantrag ein, sodass keine einzige Konferenz mehr darüber beraten konnte, keine einzige Delegiertenwahl irgendwie mit darauf Bezug nehmen konnte und sagen konnte, ich wähle nur die Delegierten, die gegen diesen Antrag stimmen. Ja, so. Der Gewerkschaftsrat, nach den Informationen, die wir haben, bis auf ein, zwei Stimmen, alle dann dafür gestimmt. Ja. Und aufgrund der Informationen, die wir aber hatten über Mitglieder im Gewerkschaftsrat, ja, haben wir schon gemerkt, dass also haben wir diesen Antrag bekommen, der war da noch gar nicht öffentlich, ja, sind damit zu verschiedenen Gewerkschaftern hin, denen die Latschen runter, also das Kiefer runtergeklappt ist. Ja. Er hat gesagt, das kann doch gar nicht wahr sein, was hier in diesem Antrag drin steht. Ja. Und daraufhin sagt Nein initiiert wurde, ein Aufruf an die Delegierten, dass sie zu diesem Antrag Nein sagen sollen. Ja? Das ist dann über eine Online-Petition gelaufen, die tatsächlich dann bis zu dem Verdi-Bundeskongress fast 20.000 Unterzeichner hatte. Was wir wissen an Delegierten-Vorbesprechungen war, auf denen jeweils sagt Nein ein Thema. Also die Delegierten sind geimpft worden und gesagt worden, sie haben für diesen Antrag zu stimmen vom Vorstand. Ja, das war wirklich, das war eine Schlacht. Also auf dem Bundeskongress ist im Prinzip 1,5 Tag lang über dieses Thema diskutiert worden. Das war eine richtige Schlacht. Die ist zwar einerseits verloren gegangen, wir haben 20,8% haben gegen den Antrag gestimmt, ja. Auf der anderen Seite wird das Verdi so schnell nicht vergessen, was da an Auseinandersetzung war und hat die verschiedenen Flügel der Gegnerschaft zumindest partiell zusammengeführt. Weil Verdi hat einen relativ großen Flügel an Gewerkschafterinnen, die eine Schnittmenge haben mit der Friedensbewegung. Ja? Und die, das sagt die, aber anders rangegangen sind an das Ganze jetzt wie wir. Ja? Aber mit denen haben wir dann gemeinsame Telefonkonferenzen gehabt, jeden Tag auf dem Kongress, morgens, mittags, abends Absprachen. Ich war ja nicht im Kongress, ich war vor dem Kongress. Und das war wirklich eigentlich eine konzertierte Aktion, wie wir das schaffen, dass dort diese Auseinandersetzung läuft. Ob die IG Metall jetzt daraus gelernt hat oder ob sie das schon von Anfang an lieber selber gemacht hat, das kann ich jetzt nicht sagen. Die IG Metall hat es auf jeden Fall so gemacht, dass sie das in einen, ich glaube, 54 Seiten langen Leitantrag 1,5 Seiten mal zu der Frage der Waffenlieferungen und der Ausstattung der Bundeswehr drin waren, was es natürlich wesentlich erschwert hat, dort den Widerstand dagegen zu organisieren. Es sind dann Änderungsanträge gekommen. Da ist auch ein Teil davon aufgenommen worden. Ob das eine Verschlimmbesserung war, will jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil letztendlich hat es keine Rolle gespielt, weil nämlich praktisch sofort nach dem IG Metall Gewerkschaftstag das Papier rauskam, das hier in der Ding mit abgedruckt ist, wo die IG Metall, das muss man sich schon auch einmal auf die Zunge zergehen lassen, zusammen mit dem Verband der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie und dem SPD-Wirtschaftsforum ein Papier verabschiedet hat, das Souveränität und Resilienz sichern, industriepolitische Leitlinien und Instrumente für eine zukunftsfähige Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Ja, da zieht es schon aus, wenn es das Ding liest. Ja, sagt letztendlich einfach nur 100 Milliarden Paket, klasse Sache. Genau richtig, es dürfen nur deutsche Waffen sein. Das geht nicht, dass wir die Amis damit fördern. Die F-35 ist ja von den Amis. Ja? Und er sagt, das darf nicht passieren. Ja? So. Ja, was seht ihr denn hier? Ratet mal, was ihr hier seht.
Klimaschutz für
Also das ist eine Müllpresse. Also ihr seht hier mein Büro. Beziehungsweise genauer gesagt der Inhalt meines Büros. Ungefähr 6, 7 Tage, nachdem die junge Welt die große Veröffentlichung hatte auf der Titelseite, Verdi auf Kriegskurs und für Sagt Nein geworben worden ist. Und ich gehe da am Mittwoch, da war das, ja, gehe ich in mein Büro, denke mir, was ist denn hier los? Nichts mehr. Kein Stück Papier, kein Stift. Nicht mehr meine Ordner. Ich war ja für die Postbeschäftigten zuständig, auch für den Rechtsschutz, auch für die Beamten. Und ich behaupte jetzt einfach mal, meine Urteilssammlung ist die einzige in der ganzen Bundesrepublik gewesen. Mit Urteilen für die Kollegen, die man einsetzen konnte. Ja, alles in diesen Container gewandert, einschließlich der Verdi-Fahne, die ich natürlich immer in meinem Büro hatte, damit, wenn irgendwie was ist, ich losziehen kann mit meiner Verdi-Fahne, nicht darauf angewiesen bin, runter in den Keller zu gehen, um mir eine zu holen. Ja, so, finde ich, das Bild sagt uns zwei Dinge. Ja, sie wurden getroffen. Sagt Nein, hat sie getroffen. Zweitens, Naurisk fun, oder wie soll das, also man braucht nicht meinen, dass man diesen Kampf führt gegen einen Gegner, der auch zuschlagen kann. Das kann er. Wir sind bloß meistens in der Situation in den Gewerkschaften, dass sie sich nicht dazu bemüßigt fühlen. Aber da haben sie sich bemüßigt gefühlt. Was mich wiederum sehr gerne zu einem Zitat von Lenin aus dem linken Radikalismus führt. Kein Zweifel, die Herren Führer des Opportunismus werden zu allen möglichen Kniffen der bürgerlichen Diplomatie greifen, werden die bürgerlichen Regierungen, der Pfaffen, der Polizei, der Gerichte in Anspruch nehmen, um uns auf jede Art und Weise aus den Gewerkschaften zu verdrängen, um ihnen die Arbeit in den Gewerkschaften möglichst zu verleiden, um sie zu beleidigen, gegen sie zu hetzen und sie zu verfolgen. Man muss all dem widerstehen können, muss zu jedwedem Opfer entschlossen sein und sogar, wenn es sein muss, alle möglichen Schliche, Listen und illegale Methoden anwenden, die Wahrheit verschweigen und verheimlichen, nur um in die Gewerkschaften hineinzukommen, in ihnen zu bleiben und in ihnen um jeden Preis kommunistische Arbeit zu leisten. Dass die Situation dafür sich in den letzten 2 Jahren massiv zugespitzt hat, werden jetzt die, ich habe schon noch, oder? Ja, an ein paar Beispielen zeigen, weiterhin nachdem, wie wird gehandelt. Nürnberg, Gewerkschaftshaus, gehört der IG Metall, das ist die das ist die Immobiliengesellschaft der Metall, die heißt IG Metall, ja, hat inzwischen Preise, die so hoch sind, dass die Gewerkschaftsgliederungen dort nicht mehr tagen, oder viele nicht mehr tagen, weil sie es sich nicht leisten können, sondern rübergehen zu den Christen und Pfadfindern, die nebendran sind. Wer aber das nötige Kleingeld dafür hat, ist der Waffenfabrikant Diehl, die Rüstungsfirma Diehl. Ja, eine durchaus nicht so bekannte, aber trotzdem großer Rüstungsproduzent. Ja? Und der hat am 16. 17. Oktober oben in den Superräumen da mit Blick auf ganz Nürnberg, ja, haben die dort 2 Tage lang getagt. Wenn du ins Wirtschaftshaus reingekommen bist, du schon gleich an der Tür die Banner von Diehl, ja. Die Kollegen, die dann Papperl, also Gewerkschaftsbeschäftigte, die dann irgendwie Papperl dagegen hingemacht worden sind, sind sofort zum Geschäftsführer, zum Stefan Doll zitiert worden. Was es hier soll, Diehl sei hier wohl willkommen und ein gut zahlender Mieter von diesen Räumen. Das ist definitiv Enteignung unserer Häuser, die auf diese Art und Weise läuft. Das Münchner Gewerkschaftshaus ist ja abgerissen. Der Neubau gehört dann auch der IG Metall. Die Miete, die Verdi zahlen muss, ist dann weitaus teurer wie vorher. Aber dafür hat es einen nur noch einen befristeten Vertrag. So werden wir aus unseren eigenen Häusern enteignet. So, dagegen gibt es einen offenen Brief, der von zahlreichen Gewerkschaftern und Organisationen unterschrieben wurde. Den findet ihr auf der DKP-Seite. Also wenn ihr einfach eingebt ins Internet, wenn ihr das genauer lesen wollt, offener Brief, DGB-Haus Nürnberg, Deal, dann kommt ihr auf diese DKP-Seite, wo dieser offene Brief drauf ist. Weiteres Beispiel, ein Stückchen handfester, sage ich mal so, ist im Juni war der Scholz bei Airbus Manching zu Besuch, und hat dort das versprochen, dass die 20 weitere Eurofighter, dass sie dort bestellt werden, ja. Und dann das ist jetzt hier der Internet-Eintrag, also ein Flugblatt auch verteilt worden mit dem Bild und Wort gehalten und tolle Rüstungsproduktion. Das ist jetzt einerseits, kann man sagen, fast schon das Normale, dass die IG Metall sich feiert, wenn Rüstungsproduktion läuft und dort Aufträge gegeben werden. Aber die Frage ist, soll man diese scheinbar normale hinnehmen oder soll man es nicht skandalisieren und muss man dafür, dass man skandalisiert, auch nicht zu Mitteln greifen, wo man zuerst einmal sich sagt, puh, also ich war mir zuerst nicht sicher, ob ich zu diesem Mittel gegriffen hätte. Es sind wenige Wochen danach, Gewerkschafter ins Ingolstädter DGB-Haus, weil das gehört zu Ingolstadt, sind dort rein. Dann seht ihr, da oben seht ihr, wie sie praktisch, es waren innen drin, haben dann ein Transparent, Kriegstreiber raus aus der Gewerkschaft, unten Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter und haben sich dort ins IG Metallbüro reingesetzt und gesagt, wir gehen jetzt wieder raus, wenn ihr unterschreibt, dass ihr mit dem Scheiß aufhört. Das war die Kurzfassung. Haben die natürlich nicht gemacht, haben stattdessen die Polizei geholt. Und jetzt haben die Kollegen, die das gemacht haben, ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch, wo die Kollegen natürlich sagen, also wir sind Gewerkschafter, das ist unser Haus und da sehen wir gar nicht ein, dass wir hier einen Hausfriedensbruch gemacht haben. Aber es hat, also es hat, also die haben jetzt die Verfahren. Es kann sein, dass die IG Metall scheitert mit den Verfahren, weil sie eine Kleinigkeit vergessen hat, nämlich zu beachten, wer überhaupt anzeigeberechtigt war. Und das nur innerhalb von 3 Monaten geht. Und derjenige, der es gemacht hat, nicht der Besitzer des Hauses ist und damit auch nicht den Hausfriedensbruch dort anzeigen kann. Aber noch ist nicht sicher, ob sie nicht sich dort irgendwelche Schliche einfallen lassen. Ja? Fakt ist, dass es ganz schön viel Staub aufgewirbelt hat und diese Frage, Rüstungsproduktion ja oder nein, und sollen wir das einfach eigentlich als normal hinnehmen, da schon mit so einer Debatte geführt hat. Und wir reden hier ja schon von Beträgen, die also unglaublich sind. Also wenn ein Eurofighter 135 Millionen Euro kostet, das 20 Mal, dann sind wir bei ungefähr, ich habe es mal ausgerechnet, 7.500 neue Drei-Zimmer Sozialwohnungen. Und die Flugstunde von dem Ding kostet, die Flugstunde kostet 75.000 Euro. Jetzt dürft ihr alle mal überlegen, wie lange ihr arbeiten müsst, um diese eine Flugstunde zu finanzieren. Und dafür setzt sich eine Gewerkschaft ein, dass das geschieht. So. Jetzt habe ich auch Umschlagspunkte erkennen und vom Grün drumherum unterscheiden. Damit kommen wir zum Ostermarschaufruf von 2025, wo ich auf die Tische ausgelegt habe, diesen Aufruf da, wir widersprechen. Ja? Das ist kein normaler Ostermarsch-Aufruf. Das muss man sich wirklich vergegenwärtigen. Erstens mal ist es schon gar kein Aufruf zum Ostermarsch, sondern nur eine Erklärung zu den Ostermärschen. Jetzt habe ich hier mal gegenübergestellt. Es lohnt sich wirklich anzuschauen, Leute, wir müssen den Blick für sowas bei uns schärfen. Wo sind solche Punkte und wie machen Sie das? Dass Sie den nächsten entscheidenden Schritt hin zum Krieg machen. So, und da habe ich jetzt mal den Ostermarsch 24 und der ruft dann noch auf mit der Botschaft, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Wir brauchen eine Politik, die das Denken in Feindbildern überwindet. Und die Politik der Bundesregierung muss sich auch daran messen lassen, wie ernst sie das Friedensgebot des Grundgesetzes nimmt und so weiter und so fort. In dem Tenor ist der Teil. Dieses Jahr haben wir, im Jahr 2025 gedenken wir das Ende des Zweiten Weltkriegs, das ist da vielleicht der Befreiung, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg ist weg. Ja? Dann droht eine Neuaufteilung der Welt zwischen drei Großmachtkonkurrenten, USA, China und Russland. Also ich rede vom Originaltext. Ja? So, vor diesem Hintergrund sehen auch der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften die Notwendigkeit, in Deutschland und Europa verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um gemeinsam verteidigungsfähiger zu werden. Also Leute, das ist der Aufruf zum Dritten Weltkrieg. Was hier in einem Ostermarschaufruf ist. Ja, so. Dabei, und jetzt kommt die Variante von 1914, dabei muss allerdings verhindert werden, dass die Erhöhung der Verteidigungsausgaben zu Lasten sozialer Leistungen oder dringend notwendiger Zukunftsinvestitionen geht. Ja, Krieg, ja, aber nicht zu Lasten der arbeitenden Menschen. Ja, das ist die Linie, die hier sozusagen wieder gefahren wird wie 1914. Es ist i-Tüpfel der gleiche Kurs. Ist auch in der Stellungnahme zum Koalitionsvertrag, die habe ich jetzt nicht mehr gefunden, nicht mehr die Zeit gehabt, ist die gleiche Argumentation wieder. Wir haben dagegen eben diesen Aufruf dann initiiert, den habt ihr hier, den gibt es auch online. Ich habe schon vieles an Kritik an diesem Aufruf gehört. Den Leuten sage ich dann, unterschreibt da nicht, dann schreibt selber was. Was aber nicht geht, ist das unwidersprochen lassen. Das geht nicht, dass ich einen Aufruf zum Dritten Weltkrieg vom DGB habe. Das unterscheidet im Übrigen auch von vorher, von dem, was Verdi und DGB und IG Metall vorher beschlossen haben. Das war alles noch auf der moralischen Ebene, die armen Ukrainer. Ja, so. Jetzt geht es nicht mehr um die armen Ukrainer, sondern Weltkriegskonstellationen und deswegen müssen wir uns aufrüsten. Ja. Ich habe hier ein sehr schönes Beispiel, finde ich, wie man auch im Kleinen und im Moderaten Dinge tun kann. Und zwar, das ist ja aus Bremen und da haben IG Metall Senioren, die vorher bei Daimler gearbeitet haben einen offenen Brief geschrieben an ihre früheren Kolleginnen und Kollegen bei Daimler und haben da gesagt, schützt eure Kinder und Enkel gegen das Militär an den Schulen und gegen die Wehrpflicht. Ja? Aber das in der Form zu machen, dass man sagt, wir haben bei euch gearbeitet und jetzt wenden wir uns wieder an euch, ja? Das finde ich eigentlich wirklich eine sehr, sehr schöne Form. Diese Erklärung und ähnliche Erklärungen findet ihr alle auf der Internetseite von der Revolutionären Front. Ja. Jetzt mal hier die Kraft des Beispiels und der Tat. Wir haben ja gesagt, der Totengräber des Kapitals ist das Proletariat, einfach weil sie es in der Hand haben. Wenn sie es nicht machen, dann ist nichts. Ja? So. Das ist im Kleinen sind es diese drei Trambahnfahrer, die sagen, ich fahre die Bundeswehr-Tram nicht. Ich mag es einfach nicht. Ja? So, und diese Erklärung hat also wirklich kam zufällig zusammen mit der Zwickau-Information, dass in Zwickau der Stadtrat da beschlossen hat. Es war zufällig gleichzeitig, dann ist es total in den Medien hochgepusht. Ja? Wir haben dann auch da zur Unterstützung, wo wir gesehen haben, wie das hochschießt, diese Petition da gestartet. Ja, wenn ihr das seht und auf euren Zetteln, auch bei manchen ist es Verdi-Emblem drauf, bei manchen nicht. wenn ich euch sage, wie lange wir um dieses Verdi-Emblem gekämpft haben, dass das auf dieser Karte, da, auf dieser Trambahn da, so klein wie es ist, drauf sein darf. Und dann sagst du, also das gibt's doch nicht. Es musste schließlich auf einer Bezirksvorstandsklausur ein Beschluss gefällt werden, dass hier das Verdi-Emblem drauf darf. Ja? Aber dieses Beispiel der Tat finde ich schon wirklich sehr wichtig. Und was mich total gefreut hat, und finde ich, das war was, was dann auch jeder tun kann. Bin jetzt eher so bei Sachen, die jeder tun kann. Also die Friedensinitiative Oberhausen hat es irgendwie mitgekriegt, halt über das Medienecho, und hat an den Betriebsrat ein Schreiben geschrieben, sie sollen es an den Niebler und Kollegen weiterschicken, wo sie sich mit ihnen solidarisieren. Ja? Der Betriebsrat, der gewackelt hat, und Direktionsrecht, Arbeitgeber und ja. Ja, und was, ein Brief? Also der war dann gleich schon, ja, vielleicht ist es doch besser. Verdi gibt jetzt inzwischen Rechtsschutz, war einen Monat lang, mussten wir darum kämpfen, dass Verdi Rechtsschutz gibt, und tut es jetzt. So, jetzt habe ich fünf Thesen, damit ich zum Ende komme. Also, sage jetzt erstens einmal, die Vaterlandsverteidigung ist zumindest hier, ich habe über andere Länder nicht gearbeitet, ja, deswegen will ich darüber auch nichts sagen, ja, hat in den Gewerkschaften aufgrund der Interessen der Bourgeoisie, ist es eine Tatsache. Der Kampf gegen die Vaterlandsverteidigung und damit gegen den Hauptfeind im eigenen Land ist das Lebensinteresse des Proletariats. Der Widerstand des Proletariats in den Gewerkschaften und seine Unterstützung muss organisiert werden. Das darf man nicht dem Einzelnen überlassen, dass es sich da zu Tode kämpft. Ja, das zu organisieren und der gegenseitige Austausch auch mal Erfolge haben, nicht bloß Niederlagen. Ja, das ist einfach total wichtig. Dann die organisationsübergreifende Einheit erzwingt die strikte Einhaltung der Hauptfeind steht im eigenen Land. Also wir haben, ihr könnt euch so mitnehmen, hat Verdi bezahlt, die Broschüre vom Antikriegstag letzten Jahres, wo wir in aller Stringenz durchgekämpft haben gegen viele Widerstände. Es gibt keine Positionierung zu irgendeinem Kriegsschauplatz. Das gibt es nicht. Es gibt nur eine gemeinsame Positionierung gegen die Regierung hier und gegen das Kapital hier. Das war ein Irrsinnskampf. Ja, aber ich stehe zu dem voll und ganz und mein, nur so funktioniert's. Sonst werden wir in die Situation kommen, von Krieg zu Krieg werden wir schwächer. Der eine haut bei der Ukraine, beim Ukraine-Krieg ab, weil er sagt, die müssen sich selber verteidigen können. Die nächsten haben bei Palästina-Israel ab. Ja, da kommt der nächste Krieg, dann hauen die nächsten ab. Ja, das hat überhaupt keinen Sinn. So kommen wir nicht weiter. Und was ich total wichtig finde, sorry Leute, ohne Glauben an das Proletariat geht gar nichts. Wenn wir davon ablassen und wenn wir da nicht dranbleiben und sagen, es mag schwer sein, aber Sie sind die Totengräber und Sie haben eine Zukunft. Und alle anderen, die gegen den Krieg sind, haben die nicht. Ja? So, also von Klassen und Schichten her gesehen. Ja? Und deswegen ohne Glauben an das Proletariat geht gar nichts. So, und last not least, ich hoffe, ihr fühlt euch nicht belästigt dadurch, aber das sind so das, was ich an Argumenten in der Auseinandersetzung in der Gewerkschaft und sonst was eben erkenne. Das kann ich nicht, ich bin in keinem Betrieb. Ich bin zwar im Betrieb, aber in keinem Gremium. Ich bin zwar im Gremium, aber da geht nichts. Dann sage ich bloß, halt dich bitte nicht auf mit dem, was du nicht kannst, sondern schau, was du kannst. Dankeschön.